dann merkst du vielleicht am nächsten Tag, du grübelst gar nicht so viel und kommst so ein bisschen raus aus diesem Gedankenkarussell. Sprich, du bewertest diese äußeren Stressfaktoren, die es ja immer gibt und überall, ganz anders. Die können dir gar nicht mehr so viel anhaben.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 17 von Finde deinen eigenen Weg. Mein Name ist Ben. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, die gehört Verena Grundner. Verena macht in München Stressmanagement, Stressbewältigung und Resilienztrainings. Und wenn man Stressmanagement München googelt, dann findet man sie auch ganz schnell. Ihre Praxis, die heißt Kopf aus dem Sand. Das will ich auch noch wissen, woher der Name kommt. Und mit ihr unterhalte ich mich heute über das Thema Stress und auch Resilienz. Was ist das überhaupt? Außerdem interessiert mich, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Stress und Resilienz, Achtsamkeit, Entspannung? All diese Begriffe, die in diesem Stressumfeld irgendwie rumschwirren. Und dann möchte ich auch mit ihr darüber reden, woher das eigentlich kommt, dass wir oft das Gefühl haben, wir müssten Stress haben. Weil, wenn du keinen Stress hast, bist du ja vielleicht nur nicht wichtig genug, oder? Und sie kann das sehr gut beurteilen. Ich freue mich, dass ich sie als Gast haben darf, denn sie hat einen Hintergrund in Pädagogik und Psychologie und hat dann auch noch irgendwann Gesundheitsmanagement studiert und sie beschäftigt sich schon sehr lange mit dem Thema, wie kann man Menschen mehr Ruhe und mehr Gelassenheit beibringen. Und wenn man sie so reden hört, glaubt man auch, sie kann eigentlich gar nichts aus der Ruhe bringen. Und deswegen will ich auch wissen, was stresst sie vielleicht ab und zu. Ich freue mich jetzt sehr auf das Gespräch mit ihr und wünsche euch viel Spaß. Grüß dich, schön, dass du dir Zeit nimmst.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Sag mal, du beschäftigst dich viel mit dem Thema Stress. Wann warst denn du das letzte Mal so richtig gestresst?
Also, was heißt richtig gestresst? Eigentlich heute Morgen, als ich gesehen habe, der schneidet mich jetzt wahrscheinlich, aber eigentlich ist er rechts vor links. Und genau, es hat mich nicht zu sehr gestresst, aber es war doch so ein kleiner Aufreger und zeigt mal wieder, dass Stress eigentlich allgegenwärtig ist.
Aha. Ja, und jetzt kennst du dich ja mit dem Thema ziemlich viel aus. Das heißt, du kannst theoretisch eigentlich hinter die Kulissen blicken. Also du weißt, wie es funktioniert. Hilft dir das dabei in solchen Situationen?
Ja, irgendwie schon. Es ist natürlich so, dass ich dadurch nicht weniger Stress habe. Es geht ja auch nicht darum, nie wieder Stress zu haben. Aber ich glaube schon, dass ich so ein bisschen Bewusstsein entwickelt habe, es frühzeitig zu merken, wenn sowas auftaucht wie Stressgefühle. Und dann eben entsprechend zu gucken, wie geht's mir damit und was brauche ich denn jetzt, um damit klarzukommen.
Heißt es, dass das eigentlich auch der einzige Weg ist, irgendwie, wie man damit umgeht? Also kann man es vermeiden?
Stress kannst du nie ganz vermeiden. Du kannst dir nur Werkzeug aneignen, wie du mit dem, was da ist, umgehen kannst, dass es für dich passt.
Und was gibt es da so für Werkzeug?
Ganz unterschiedlich. Also es gibt verschiedene Entspannungsmethoden, die ich auch in der Praxis lehre, zum Beispiel autogenes Training oder progressive Muskelentspannung. Pauschal kann man aber nicht sagen, dass es die eine Methode gibt, weil ja auch jeder Mensch unterschiedlich ist und jeder spricht auf irgendwas anderes an. Und es hängt auch so ein bisschen von der Tagesform ab. Also ich mache auch nicht jeden Tag das Gleiche an Stressmanagement-Übungen, sondern überleg mir einfach situativ, was tut mir jetzt gut in diesem Moment.
Und wie findest du das für dich raus? Also woher weißt du dann, was tut mir jetzt gerade gut?
Oft hilft es einfach, kurz stehen zu bleiben oder sitzen zu bleiben und so ein bisschen, ja, hört sich das esoterisch an? Nee, eigentlich nicht. In sich hineinzuhören und zu gucken, wo sind die, was gibt es für Impulse? Ist da jetzt zum Beispiel Wut da? Dann ist es oft so, dass ich ein bisschen mehr Bewegung brauche und mache dann Yoga-Übungen. Oder ist das Bedürfnis nach Ruhe da, weil vielleicht ein Gefühl aufgekommen ist wie Enttäuschung, was ja auch Stress auslösen kann. Und dann setze ich mich hin und meditiere oder mache autogenes Training. Mhm. Aber das ist natürlich eine Übungssache, dass man die Impulse bemerken kann.
Jetzt arbeitest du ja mit ziemlich vielen Leuten zusammen, die zu dir kommen, weil sie besser Stress bewältigen wollen oder resilienter werden wollen. Und wenn jetzt jemand quasi einen Bürojob hat und der sagt jetzt, ich würde gern resilienter werden und du, weil ich frage mich halt, wenn du jetzt zu dem sagst, wenn du Wut empfindest, mach Yoga quasi. Also wie kann man denn als jemand, der jetzt quasi einen Bürojob hat, da dann irgendwie den Stress bewältigen, in Anführungszeichen?
Also dieses autogene Training zum Beispiel, da geht es erstmal gar nicht darum, ins Setting Arbeit zu gehen zum Beispiel, sondern gewisse Übungen zu lernen, ja, Schwere zu empfinden, Wärme zu empfinden, das gehört da alles dazu. Um erstmal so wieder Kontakt aufzunehmen zum Körper. Was kann ich da spüren? Und je mehr wir üben, desto eher überträgt sich das auch auf den Bereich Arbeit und Privates. Und erst dann kann man so ein bisschen spezifischer an den Themen arbeiten, wenn es da zum Beispiel einen Chef gibt, der mich aufregt oder Kollegen.
Weil du jetzt gerade das Thema Körper ansprichst, woran merke ich denn selber eigentlich Stress? Also wie äußert sich bei mir physiologisch Stress?
Also zunächst ist es eigentlich noch so eine evolutionäre Sache, weil Stress ist ja auch dafür da, uns leistungsfähig zu machen, uns eigentlich bereit für Kampf oder Flucht zu machen. Weil wenn man bedenkt, früher Säbelzahntiger und so, überall lauerte die Gefahr. Was dann passiert ist, zum Beispiel eine bessere Durchblutung, Pulsfrequenz erhöht sich, wir atmen schneller und auch unsere Sinne schärfen sich so ein bisschen, dass wir einfach bereit sind für das, was kommt. Und in dem Kampf oder in der Flucht wurde das dann auch wieder abgebaut, diese ganzen Stresshormone. Und wenn man jetzt an die heutige Zeit denkt, ist das ja eigentlich kaum der Fall. Also wir haben erstens weniger Säbelzahntiger. Mhm. Es sind eher so psychosoziale Konflikte, wie eben in der Arbeit. Oder wenn du einen Zug verpasst, kannst du ja auch nicht dem Zugführer an die Gurgel springen oder die Flucht ergreifen. Und dadurch bleiben diese Anspannungen im Körper und auch dieser erhöhte Blutdruck zum Beispiel wird nicht mehr abgebaut. Oft merken das die Leute, wenn sie dann abends im Bett liegen, nicht schlafen können, weil die Pumpe einfach noch so schnell geht. Ja, und dann ist es allerhöchste Zeit, da was zu tun.
Und dann wären wir wieder bei dem Punkt quasi, was kann man tun?
Also im autogenen Training zum Beispiel gibt es auch eine Formel für den Puls und für den Atem. Das finden viele Leute immer, also das sind ziemlich viele Leute begeistert, weil Atem und Puls ist so das Erste, woran man es bemerkt. Und wenn man das übt, dann gelingt es auch, wenn du einen hohen Puls hast, den runterzubringen, allein durch die Gedanken. Und dadurch eine körperliche Reaktion hervorrufst, sprich, Puls verlangsamt sich. Und irgendwann merkst du dann auch, ich kann irgendwie wieder besser einschlafen.
Das heißt, wenn man jetzt so ein autogenes Training besucht, macht man dann auch diese Übungen irgendwie selber irgendwann oder kann man das nur dort machen?
Genau, also es gibt verschiedene Trainings, die ich anbiete. In der Regel ist es so ein 8-Wochen-Kurs, weil der Körper auch eine gewisse Zeit braucht, um Neues zu lernen. Und in diesen 8 Wochen begleite ich die Leute und es ist wie so ein Trainingslager. Mhm. Aber ich möchte natürlich schon, dass die Teilnehmer das irgendwann ja selber erlernen und auch flexibel anwenden können und mich nicht mehr brauchen oder meine Anleitung, meine Stimme oder ein YouTube-Video. Mhm.
Und kann man irgendwie auch verhindern, dass jetzt dieser erhöhte Puls überhaupt auftritt? Also kann ich auch irgendwie schon an der Wurzel was tun, dass ich Situationen anders einschätze?
Ja, definitiv. Also du kannst natürlich einerseits auf der körperlichen Ebene was tun, aber oft beschäftigt die Leute ja auch tausend Dinge noch in der Arbeit. Sie nehmen die Gedanken aus der Arbeit mit heim, gehen in diese Grübelei und entwickeln so richtige negative Denkmuster. Mhm. Ah, schon wieder das Meeting, kommt doch eh nichts dabei raus und gehen schon mit so einem Hals rein. Und da bietet sich zum Beispiel ja, so ein Resilienzkurs an. Da geht es um die psychische Widerstandskraft. Was heißt das? Also zunächst mal Nein sagen zu lernen in bestimmten Situationen. Dinge, die alltäglich sind, die einen aufregen, besser zu akzeptieren, eher da sein zu lassen. Ja, und dieses Stressmanagement kann ja auf unterschiedlichen Ebenen passieren, eben körperlich, aber auch mental. Und am besten sieht man das Ganze ganzheitlich. Mhm. Macht auf jeder Ebene was.
Mhm. Womit fängt man am besten an?
Kann man gar nicht pauschal sagen. Mhm. Hauptsache, man fängt an.
Was würdest du empfehlen, wenn jetzt jemand zu dir kommt? Ich bin so gestresst von der Arbeit, von meinen Kindern, von was auch immer. Wie gehst du vor, damit du für den ersten Schritt irgendwie findest?
Also einen guten Einstieg schafft man schon über diese Körperübungen. Mhm. Das ist etwas, womit die Menschen was anfangen können, sage ich mal. Mhm. Auch durch Bewegung einfach in die Entspannung zu kommen. Diese Entspannungstrainings, die haben ja auch was mit Bewegung zu tun. Und wenn man da so sich ein bisschen reingeübt hat, fällt es vielen auch leichter, ihr Gedankenkarussell anzugehen und dann dort auch zu arbeiten.
Das Bild Gedankenkarussell gefällt mir, weil ich erlebe das selber auch. Und ich meine, du bist auch selbstständig. Wahrscheinlich wirst du es auch oft erleben, dass da einfach ganz viele Player in dem Karussell sitzen und alle paar Minuten kommt wieder einer vorbei und sagt, hier, ich bin ja auch noch da. Mhm. Wie gehst du da, ja, also für dich selber, du hast vorher schon gesagt, du machst es so situativ unterschiedlich, also je nachdem, was es gerade für eine Art von Emotion ist. Hast du einen speziellen Tipp für Selbstständige, die ja viel irgendwie, viel jonglieren, viele Gedanken in ihrem Karussell haben?
Ich glaube nicht speziell für Selbstständige. Ich glaube, wir haben alle mit diesem Gedankenkarussell zu tun, egal was wir für einen Beruf ausüben oder wie wir als Mensch sind. Mhm. Und der erste Impuls ist oft, und das war bei mir früher auch so, dass ich so negative Gedanken oder Probleme einfach gerne ignorieren will und sie weghaben will, weil wir ja schon so ein bisschen vermittelt bekommen, das Leben muss so perfekt sein. Mhm. Und normalerweise, wenn man was ignoriert, wird es aber schlimmer und kommt zurück mit voller Gewalt. Deswegen, ja, was hat man zu verlieren, einfach mal eine andere Strategie auszuprobieren, dieses Gedankenkarussell einfach mal anzugucken und zu sagen, ah ja, was ist denn da alles in den Kabinen. Wer fährt da rum? Und ah, das ist der Gedanke, du musst das noch machen, ins Fitnessstudio, du musst perfekt aussehen. Und was ist da für ein Gedanke? Du musst noch das Meeting vorbereiten auf Schieberitis. Mhm. Ja, und einfach mal zu gucken, was da ist. Wenn man diese Gedanken da sein lässt, verlieren die so ein bisschen ihre Macht und ihr Huhu. Mhm.
Du hast vorher, also wir haben jetzt schon den Begriff Entspannung, wir haben auch den Begriff Resilienz und auch so ein bisschen Achtsamkeit. Magst du mal beschreiben, was so die Unterschiede sind?
Der größte Unterschied zwischen Entspannung und Achtsamkeit ist, das wird auch oft missverstanden, dass Achtsamkeit zum Beispiel Entspannung ist. Mhm. Aber Achtsamkeit ist eigentlich ein Konzentrationstraining. Und bei der Entspannung geht es darum, den Körper erstmal runterzufahren, wirklich zur Ruhe zu kommen. Wobei Achtsamkeit langfristig auch zu Entspannung führt. Mhm. Und Resilienz, diese psychische Widerstandskraft, spricht eben vor allem den mentalen Bereich an. Also wenn es um die Glaubenssätze geht, die Denkmuster. Bedingt sich aber alles gegenseitig. Mhm. Also wenn ich irgendwo anfange, hat es auch einen Einfluss auf einen anderen Bereich. Zum Beispiel, ich habe vorher schon von Einschlafstörungen gesprochen, wenn du durch ein Entspannungstraining auf einmal feststellst, ah, ich habe wieder eine gute Nacht gehabt, ich konnte gut einschlafen, bin ausgeschlafen, dann merkst du vielleicht am nächsten Tag, du grübelst gar nicht so viel, mhm, und kommst so ein bisschen raus aus diesem Gedankenkarussell. Sprich, du bewertest diese äußeren Stressfaktoren, die es ja immer gibt und überall, ganz anders. Mhm. Die können dir gar nicht mehr so viel anhaben.
Und das heißt, Achtsamkeit ist mehr oder weniger so eine Art, ich beschäftige mich jetzt mal absichtlich und konzentriert mit genau einer Sache. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also so eine Achtsamkeitsübung.
Ja, so in etwa. Also klingt banal, ist aber unglaublich schwierig, sich wirklich mal auf eine Sache zu konzentrieren. Mhm. Weil es gibt ja unglaublich viele Dinge, von denen wir uns ablenken lassen. Und unser Gehirn, dem ist, wenn wir immer das Gleiche tun, ist dem auch schnell langweilig. Mhm. Das heißt, es findet es sogar gut, wenn dann irgendwo wieder so ein Geräusch herkommt oder ein Handy klingeln. Ui, was Neues. Und dann verlieren wir schnell den Faden. Mhm. Aber auch das lässt sich üben. Man muss einfach nur dranbleiben. Mhm.
Gibt es da irgendwie ein Beispiel für eine alltägliche Achtsamkeitsübung? Also wenn jemand sagt, das würde ich gerne mal ausprobieren, ohne jetzt einen Kurs besuchen zu müssen?
Ich glaube, ja, was ich immer empfehle, ist, an so Schnittstellen, zum Beispiel wenn die Arbeit aus ist und du nach Hause kommst, sich kurz Zeit zu nehmen, vielleicht eine Minute sich hinzusetzen und auf den Atem zu achten, wo der Atem jetzt momentan zu spüren ist. Und einfach zuhören, ohne irgendwas zu verändern. Oft gibt es ja dann auch die Anweisung, ah, du musst gleichmäßiger atmen oder tiefer atmen, also darum geht es gar nicht. Mhm. Es geht nur darum, mal bei sich anzukommen, bevor du dich wieder ins Nächste stürzt, bevor du dann zu Hause anfängst zu kochen oder irgendwas rumzuwursteln oder im Internet zu surfen. Einfach kurz Zeit für dich nehmen, sozusagen. Mhm.
Kann man auch irgendeine Tätigkeit achtsam ausüben? Also ich denke jetzt zum Beispiel dran, ich mache mir gern selber Kaffee. So mit der Mühle und dann in so eine Maschine rein, die ich auf den Herd stelle. Und da gehen mir natürlich dann auch, weil ich benutze ja nur die Hände, das heißt im Kopf gehen mir sehr viele Gedanken durch. Kann ich achtsam Kaffee machen?
Ja, klar. Das ist sogar eine sehr klassische Übung aus der informellen Achtsamkeitspraxis, sagt man. Also formell bedeutet, du setzt dich wirklich hin oder legst dich hin und übst diese verschiedenen Methoden. Und informell ist eher so, dein Leben achtsam zu führen, also in den alltäglichen Dingen. Und achtsam Kaffee trinken ist was ganz Wunderbares. Es geht aber darum, dass du wirklich voll und ganz bei dieser Sache bist. Vielleicht während du Kaffee mahlst, wirklich so deine Nase über die Bohnen hältst und mal dran schnupperst, was du da rausschmecken kannst. Das ist ja nicht nur Kaffee. Vielleicht ist da auch was Holziges dabei oder ja, alles, was du eben feststellst. Und dann werden diese alltäglichen Dinge viel intensiver für dich sein. Weil wir sind ja sehr oft in diesem Autopiloten und merken oft gar nicht, wie wir von A nach B gekommen sind. Oder müssen auf halbem Weg umdrehen, weil wir nicht gewusst haben, haben wir jetzt den Herd ausgestellt oder nicht. Es passiert alles so unbewusst. Und wichtig ist auch, dass du dabei wirklich nichts anderes tust. Keine Zeitung lesen, keine Gespräche führen, kein Radio nebenbei. Du bist bei dieser einen Sache.
Das heißt aber, ich vermeide jetzt nicht irgendwie die Gedanken, die mir kommen, sondern ich konzentriere mich aktiv auf die Gerüche, auf die Gefühle, Geräusche und so weiter.
Genau. Was aber nicht heißt, dass der Geist nicht abschweift, weil, wie gesagt, dem ist ja langweilig. Ja, ja. Und wenn Gedanken kommen wie, was muss ich denn jetzt alles einpacken für die Arbeit oder wie wird mein Arbeitsweg sein, welche U-Bahn nehme ich, dann ist es okay. Du musst einfach nur gucken, oder du stellst einfach, du schaust einfach diesen Impuls an, was ist da? Und sobald du es merkst, kommst du wieder zurück zum Kaffee. Und es ist immer so ein Hin- und Her-Switchen. Kann 100-mal passieren oder auch 1000-mal.
Inwiefern, weil das klingt ja für mich auch wie Meditation irgendwie. Da macht man das ja auch, man achtet auf den Atem und guckt sich so die Gedanken an, die raus und rein gehen quasi. Gibt es da einen Unterschied dann zwischen Achtsamkeitsübung und Meditation oder ist Meditation eine Achtsamkeitsübung?
Achtsamkeit ist Meditation, ja. Achtsamkeit ist eine Meditationsübung. Es gibt einfach nur verschiedene Meditationsarten. Du kannst auch, ja, es gibt ja vieles, was im Buddhismus begründet ist und du kannst dich auf einen Gegenstand fokussieren, eine Kerze zum Beispiel. Aber es gibt eben speziell diese Achtsamkeitsmeditation. Genau, kein großer Unterschied eigentlich.
Und wie wirkt sich das dann jetzt auf meinen Körper quasi aus? Also jetzt mahle ich meinen Kaffee und rieche, wie es riecht und höre, was ich sonst noch so höre quasi und wie wirkt sich das dann auf meinen Körper aus?
Also du empfindest nach einer gewissen Zeit mehr Zufriedenheit, weil du mehr bei der Sache bist. Und durch diese einfachen Übungen, wie jetzt der Kaffee, lernt der Geist auch, das in anderen Situationen mehr zu genießen. Wenn man dann Zeit mit seinen Freunden verbringt oder mit den Kindern, erlebst du das ganz intensiver.
Und wie wirkt sich das dann auf Stress aus?
Wenn du zum Beispiel eine hitzige Diskussion mit jemandem hast, da spielen ja ganz viele Emotionen mit rein. Und es geht oft so schnell, diese ganzen Impulse, die da sind, dass du gar nicht merkst, was du sagst, oder du sagst vielleicht was Falsches, was dir dann später leid tut. Und auch da kannst du so einen kleinen Gap irgendwann feststellen, so eine Lücke zwischen Reiz und Reaktion, und weißt dann, okay, da ist jetzt eine enorme Wut da, ich habe voll Bock, den anzuschreien, aber es ist so eine kleine Entscheidungsfreiheit, also du kannst dich dann entscheiden, ja, schreie ich den wirklich an oder atme ich einmal tief durch und folge diesem Impuls dann nicht.
Das heißt, während in der Vergangenheit dann mein Geist quasi schon weitergelaufen ist und schon 3 Türen weiter war, wo dann eben das Anschreien drin war, kann ich dann entscheiden, welche Tür ich sozusagen wähle.
Genau, und das ist ja eigentlich eine unglaubliche Freiheit. Also du bist einfach eher Herr deiner Sinne.
Ah, okay, dadurch, dass ich das immer wieder übe, beim Kaffee machen, Rasen mähen, spülen. Okay. Jetzt hast du ja vorher schon gesagt, irgendwie, wir haben die Meinung, dass wir das so müssen. Jetzt, ich überlege auch immer, woher kommt denn eigentlich diese Aussage oder dieses Gefühl, dass wir vielleicht auch Stress haben müssen? Also ich habe oft den Eindruck, dass, ja, wenn du keinen Stress hast, dann bist du vielleicht nicht wichtig genug, oder die Leute, ja, suchen halt bei dir keinen Rat, zum Beispiel. Also, weißt du, woher das kommt?
Ja, da könnte man jetzt, glaube ich, lang diskutieren. Woher kommt das? Es ist eine totale Selbstoptimierungsgesellschaft, glaube ich, heutzutage. Und es wird auch gar nicht mehr so der normale Arbeitnehmer gesucht. Das sieht man ja auch so ein bisschen an den Stellenanzeigen. Also nur noch Überflieger gebraucht mit 1000 Sprachkenntnissen und 10 Jahre Führungserfahrung. Das heißt, ein Arbeitnehmer muss heutzutage so der Allrounder sein, wo früher einfach noch gewisse Arbeitsbereiche, denke ich, eher aufgeteilt waren. Und eigentlich, ja, diese Selbstoptimierung überträgt sich in alle Bereiche. Wir wollen aus allem das Maximum rausholen, verwechseln das aber so ein bisschen mit, das bedeutet, ich muss viel tun. Oder auch im Urlaub viele Abenteuer erleben, wenn du die Freunde dann einlädst, schöne Fotos zeigen, wo man überall war. Wenn jemand sagt, ja, ich habe eine Woche auf dem Balkon verbracht und ein Buch gelesen, dann wirst du schon komisch angeschaut.
Wäre das dann eigentlich so ein Thema für so einen Glaubenssatz irgendwie? Weil du vorher angesprochen hast, bei Resilienz geht es auch darum, Glaubenssätze aufzubrechen.
Ja, definitiv. Also wir sind uns oft gar nicht so bewusst, was wir für Glaubenssätze haben. Und auch dieser Glaubenssatz ist weit verbreitet. Arbeit muss anstrengend sein.
Nur dann ist es Arbeit.
Genau.
Quasi.
Genau. Und was da so alles dahinter steckt, also dass, wenn du jahrelang diesen Glaubenssatz hattest, dann hast du dir womöglich ja schon einiges verbaut.
Ja. Das heißt, wenn man da wieder zu mehr Ruhe kommen will, muss man erstmal diesen Glaubenssatz irgendwie aufbrechen.
Genau, dahinter kommen.
Gibt es denn auch, weil Stress wird auch immer so verteufelt, gibt es auch irgendwie eine gute Variante von Stress? Oder kann man sagen, wie viel Stress ist noch gut?
Ja, es gibt ganz viele Modelle von Stress. Also ein bekanntes Modell ist das von Eustress und Distress oder Dysstress. Und ja, der Eustress ist sozusagen der gute Stress. Zum Beispiel, wenn du eine Achterbahnfahrt machst, dann werden natürlich auch Stresshormone ausgeschüttet, aber viele Menschen, sage ich mal, natürlich nicht alle, empfinden es nicht als Belastung. Und der De-Stress ist etwas, was wir als Belastung empfinden. Mhm. Wobei ich da immer vorsichtig bin, etwas als Eustress und De-Stress zu betiteln, weil es ja, wie gesagt, immer auf die Bewertung von jedem ankommt und wie es dir heute auch geht, wie du geschlafen hast. Du merkst ja auch, dass du zum Beispiel Lärm nicht jeden Tag gleich gut ertragen kannst. Wenn du unausgeschlafen bist, dann macht es dir viel mehr aus.
Mhm. Jetzt fahren wir ja nicht jeden Tag Achterbahn. Wie kann ich auch im Alltag quasi guten Stress, diesen Eustress irgendwie finden oder nutzen vielleicht sogar?
Vielleicht auch so ein bisschen durch ein Umdenken, dass viele Probleme vielleicht gar keine Probleme sind, sondern du sie eher als Herausforderungen siehst. Oder ja, ganz einfach, wenn du keinen Parkplatz bei dir in der Nähe zu Hause findest, dann dich nicht stundenlang darüber aufregen, sondern vielleicht einfach die positive Seite des Ganzen sehen. Ah, cool, jetzt habe ich einen 5 Minuten längeren Fußweg, genieße ich mal die Abendsonne oder so.
Also es ist auch hier wieder eine Frage der Bewertung. Wie bewerte ich jetzt die Situation? Aber wenn ich die Situation jetzt so positiv bewerte, ist es dann immer noch Stress oder ist es dann schon was anderes?
Wenn du es noch als Stress bezeichnen willst.
Also das kann man nicht so sagen, ob das dann...
Okay. Eigentlich nicht. Also es macht natürlich schon was, wie du die Dinge benennst. Ob du jetzt sagst, das stresst mich oder oh, das finde ich jetzt herausfordernd. Und ja, es kann schon helfen, die Sprache vielleicht auch positiver zu gestalten.
Wenn ich Menschen in meinem Umfeld habe, die, wenn ich mit denen rede oder mit denen mal wieder reden will, die dann sagen, boah, sorry, aber ich habe so viel Stress, ich habe da keine Zeit dafür oder ich schaffe das nicht, kann ich denen irgendwie helfen?
Im Grunde muss jeder so ein bisschen selber bereit sein, sich zu helfen. Also du kannst natürlich Impulse geben, aber wenn jemand sie nicht annehmen will, dann kannst du den auch nicht zwingen.
Weil gerade wenn jemand jetzt sagt, er hat so viel Stress, dann würde ich dem ja, glaube ich, echt gerne helfen in der Situation. Genauso wie ich mir wünsche, dass wenn ich in der Situation bin und das Gefühl habe, ich kann mich kaum noch über Wasser halten, dass mir dann auch jemand irgendwie einen Impuls gibt oder irgendwie sagt, was machst denn du da eigentlich oder kann ich dir irgendwie helfen? Und jetzt überlege ich mir halt, wie kann ich so einem Mensch dann vielleicht in so einer Situation irgendwie helfen?
Naja, vielleicht ihn erstmal selbst drauf bringen, zu merken, was eigentlich los ist. Vielleicht ist es ihm gar nicht so bewusst. Vielleicht auch so mit der Frage, wo siehst denn du dich in 5 Jahren? Das ist dann oft sehr erschreckend, wenn die Leute feststellen, oh, wenn es jetzt noch 5 Jahre so weitergeht, puh, halte ich das aus? Und dann kann schon sein, dass du was ins Rollen bringst, dass derjenige dann sieht, wo die Baustelle ist und sich bestenfalls helfen lässt.
Und wenn jetzt jemand sagt, er lässt sich helfen und zum Beispiel zu dir kommt und sagt, er möchte jetzt so Stressmanagement machen, wonach suchen die Leute? Also wenn sie zu dir kommen, sagen die, sind die dann dabei auch noch gestresst? Also sagen die, oh, das muss jetzt ganz schnell gehen?
Ja, das ist wirklich lustig, das stimmt, ja. In der Regel möchten die Menschen ein Rezept haben und bestenfalls, dass es sofort wirkt, weil nicht nur Selbstoptimierung, sondern natürlich auch so schnell wie möglich. Und dann habe ich eigentlich die ersten paar Stunden erstmal zu tun, dieses Denken rauszubringen, dass es nicht sofort geht und dass es mit gewissen Anstrengungen auch verbunden ist. Es ist nicht angenehm, Entspannung zu üben. Mhm. Und für viele ist es auch die Frage, wie soll ich denn das jetzt noch in meinen Tagesablauf reinbringen? Ich habe eh schon so viel zu tun. Da ist immer ein Tipp von mir, diese Entspannungsübungen zu machen, indem man sie an schon bestehende Rituale anknüpft. Mhm. Zu überlegen, was mache ich denn jeden Tag? Ich esse jeden Tag, ich putze jeden Tag die Zähne, ich greife jeden Tag zur Kaffeemaschine und dann mache ich die Übungen eben kurz davor oder kurz danach. Mhm. Und nicht wieder als separater Termin im Handy eingespeichert. Mhm.
Und kann man auch noch irgendwie verhindern, dass dann so ein Termin bei dir, wenn man jetzt sagt, ich habe am Dienstagabend um 18 Uhr autogenes Training zum Beispiel, kann man auch da verhindern, dass das noch zum Stress wird? Quasi, weil ich meine, ich kenne auch viele Leute, die sagen, sie sind so gestresst, aber Yoga hilft ihnen. Aber dann wird Yoga halt wieder zum Stress, weil dann muss ich da ja hin. Kann man das auch dann irgendwie verhindern, dass es dann noch mit auf den Berg kommt oder mit in das Karussell rein?
Ich glaube, es ist schon erstmal hilfreich, sich 3-4 Mal aufzuraffen, wirklich dahin zu gehen, das alles wie so einen neuen Prozess anzunehmen. Das will ja erstmal gelernt werden. Mhm. Und anschließend ist es gar nicht mehr so wie ein einzelner Termin, weil du bist dann irgendwann so bewusst und sensibel, dass du diese Übungen überall im Alltag einbaust. Und es ist ja eigentlich auch das, wonach wir streben, dass es nicht so ist, ach, heute um 18 Uhr ist Yoga oder Entspannung, das muss ich machen, sondern ich mache es situativ, wenn ich es brauche. Mhm. Und das kann dann auch nur 3 Minuten in der Mittagspause sein. Mhm.
Da bin ich gespannt, weil da fällt mir sofort wieder das Thema Willenskraft ein. Und da werde ich ja demnächst dann mit dem Johann nochmal drüber reden, gerade wie kann man dann, weil ich weiß, was ich langfristig will. Ich weiß, dass, du hast vorher gesagt, dieses in 5 Jahren, ich weiß, wenn ich so weitermache, dann haut es mir irgendwann einen Schalter raus. Und das trägt, glaube ich, dazu bei, dass man zumindest irgendwie spürt, da muss ich was tun und dann tut das bestimmt auch wieder was an der Willenskraft, aber da werde ich dann auch demnächst nochmal mit dem Motivationspsychologen meines Vertrauens drüber reden, weil das ist dann schon sehr spannend, wie man das dann tatsächlich integrieren kann.
Also gut ist es natürlich, wenn du so bald wie möglich auch Erfolge bemerkst und siehst, ah, es hilft mir wirklich. Mhm. Das ist ja eigentlich immer die beste Motivation. Mhm. Und im Grunde, wenn man offen ist, wirklich für so ein Training, das wirklich jetzt mal ein paar Wochen zu machen, stellen sich auch Erfolge ein. Mhm. Und dann ist es auch leichter weiterzumachen, wenn du was gefunden hast, was mir gut tut und nicht, ich gehe halt jetzt zum Yoga, weil die Kollegin da auch hingeht, sondern ich gehe wirklich hin, was mir gut tut.
Wenn jemand zu dir kommt und quasi diese eierlegende Wollmilchsau sucht, die möglichst morgen schon eintritt, wie kannst du den für dich gewinnen? Also wie kannst du den rumdrehen, dass er wirklich diese Geduld entwickelt?
Ich glaube, ich kann ihn gar nicht rumdrehen. Aha. Ich bin immer ein Freund davon, zu lassen, und jeder hat da auch sein eigenes Tempo. Alles, was ich dann tun kann, ist, das selber vorzuleben. Ich bin ja auch selber begeistert von den Methoden und sie tun mir selber gut. Und ich bringe Leuten auch nur das bei, was mir selber gut tut. Und es war schon oft die Situation, dass ich in den ersten Stunden wirklich große Skeptiker im Kurs hatte. Meiner Meinung nach bringt es gar nichts, die zu beratschlagen. Sondern wenn sie weiterhin dann noch kommen, passiert es oft von ganz alleine, so ein Prozess.
Gab es auch schon mal, dass dann jemand gesagt hat, oh, das ist nichts für mich?
Das gab es, glaube ich, noch nie.
Ah, das ist gut.
Also ich lasse die Teilnehmer auch immer in verschiedene Methoden reinschnuppern, weil, wie gesagt, nicht jede Methode jeden anspricht. Mhm. Und bevor jemand in die Situation kommt, ach, das ganze Entspannungszeug ist nichts für mich, bloß weil er festgestellt hat, autogenes Training wirkt nicht, versuche ich lieber viel an die Hand zu geben, wo sich jeder was aussuchen kann. Mhm. Und so gesehen ist da eigentlich auch immer was dabei.
Du hast auch Bewegung angesprochen, das interessiert mich natürlich persönlich sehr. Gibt es außer Yoga, sage ich mal jetzt irgendwie was, wo man auch dann so ein bisschen Achtsamkeit oder was erfahren kann und so ein bisschen runterkommt? Kann man da was dazu sagen?
Durch Bewegung meinst du? Es ist zum Beispiel bei der progressiven Muskelentspannung so, dass ich in eine aktive Muskelanspannung gehe, bevor ich die Muskeln entspanne. Was sich erstmal paradox anhört, aber der Hintergrund ist der, dass die Muskeln erstmal müde gemacht werden müssen, bevor sie sich entspannen können. Mhm. Es ist also eine ganz beliebte Methode auch für Sportler. Mhm. Und ansonsten gibt es natürlich auch Formen wie Qigong, also achtsame Bewegungen. Mhm. Ja.
Das heißt aber, wenn ich jetzt zum Beispiel Krafttraining mache, da spanne ich ja die Muskeln auch erstmal an. Weißt du, gibt's da auch, kann man auch was dazu sagen, ob das auch irgendwie zur Stressreduktion, Bewältigung beiträgt?
Es trägt sicher dazu bei, aber bei diesem Training, was du beschreibst, geht es für viele eher um den Leistungsaspekt. Mhm. Und oft werden solche Übungen sehr unbewusst ausgeführt. Mhm. Es geht wirklich darum, nicht den Muskel zu vergrößern, sondern bewusst wahrzunehmen, wann ist der Muskel angespannt und wann nicht. Mhm. Und da einfach langfristig zu merken, okay, ich hatte heute Morgen total Stress in der Arbeit, merke jetzt gerade, ich beiße immer noch die Zähne total aufeinander. Jetzt kann ich was dagegen tun. Mhm. Also wirklich zu bemerken, da ist was, ich mache es jetzt anders. Und nicht diese Spannung aufrechtzuerhalten, damit schlafen zu gehen, am nächsten Tag Schmerzen zu haben. Mhm.
Weil du es ansprichst, diese Aufmerksamkeit dazu zu richten und das dann auch irgendwie mitzubekommen, hat das, du hast, dein Name hier quasi, ist Kopf aus dem Sand. Mhm. Hat das auch damit zu tun oder woher kommt der?
Das kommt eigentlich daher, dass man dem Straußenvogel das immer nachsagt, dass er seinen Kopf bei Gefahr in den Sand steckt, in den Wüstensand, was aber tatsächlich nur eine optische Täuschung ist, sondern auch der Straußenvogel rennt weg bei Gefahr. Mhm. Aber ich fand es ganz lustig, weil viele Menschen haben die Mentalität nichts hören, nichts sehen. Also ist auch nichts da, keine Gefahr, kein Stress. Und wenn sie dann mit dem Kopf wieder auftauchen sozusagen, ist der Stress ja immer noch da, ist ja nicht weggegangen einfach. Deswegen ist mein Logo auch ein erhabener Straußenvogel, der den Kopf weit oben trägt und sich auch bewusst den Stress und alles andere, was da ist, anschaut und sich überlegen kann, okay, was habe ich für Methoden, um es zu bewältigen. Mhm.
Aber steckt der dann auch irgendwann mal den Kopf in den Sand, der Strauß?
Na, vielleicht passiert es ihm auch mal.
Aber er hat quasi auch die Fight-or-Flight-Response, so wie wir. Genau. Er rennt dann auch weg. Okay. Ja. Wenn du jetzt jemandem, der das Gefühl hat, er ist gestresst, dann ist er ja eigentlich schon weiter, oder? Also dann, wenn man schon mal merkt, irgendwas stimmt nicht, wenn du dem noch einen Ratschlag mitgeben dürftest, also Mensch, der spürt, irgendwas stimmt nicht, ich komme nicht zur Ruhe, ich weiß nicht, wo vorne, wo hinten ist, wenn du dem einen Ratschlag geben darfst, was würdest du dem sagen?
Hm.
Außer jetzt, dass er zu dir kommt.
Ich wollte es gerade sagen.
Nein, das geht nicht.
Keine Angst davor zu haben, sich helfen zu lassen. Mhm. Viele denken, sie müssten da alleine durch und es ist vielleicht vielen auch peinlich, Stress zu haben. Aber es kann einfach bis zum Burnout gehen, soweit will es keiner kommen lassen und deswegen sich trauen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Mhm.
Gibt es da auch irgendwelche Bücher oder irgendwas, wo du sagst, das wäre schon mal ein guter erster Schritt, wo man schon was draus lernen kann?
Es gibt keinen speziellen Tipp, weil auch da gibt es so viel Literatur, dass wir meistens nur noch überfordert sind. Mhm. Lohnt sich natürlich auch immer bei der Krankenkasse mal nachzufragen. Die haben inzwischen auch gute Angebote und viele Entspannungskurse werden ja auch von denen unterstützt. Mhm. Ja, oder vielleicht sich umzuhören, wenn es solche Schnupperangebote gibt, dass man einfach ein vielfältiges Repertoire mal kennenlernt und daraus dann wählen kann, okay, das tut mir jetzt besonders gut, um da vielleicht tiefer einzusteigen. Mhm.
Also ich würde in der Situation immer sagen, schau doch mal, dass du vielleicht in der Mittagspause 10 Minuten rausgehst oder dass du wirklich dein Auto absichtlich weiter weg parkst und dir da noch Zeit nimmst. Kann das auch schon eine Maßnahme sein, wo man dem ganzen Stressballon wieder so ein bisschen Luft rauslässt?
Ja, definitiv. Die meisten müssen nur erstmal so weit kommen.
So weit kommen, also das realisieren, oder?
Genau, dass das vielleicht schon eine Methode sein kann. Aha. Weil es gibt natürlich Menschen, die wissen überhaupt nicht mehr, wo A und O ist, sind da wirklich extrem ausgebrannt und kommen auch. Ich habe auch teilweise Leute, die in der Klinik waren wegen Burnout und da muss man einfach ganz langsam wieder anfangen. Mhm.
Muss sich dann auch irgendwas an unserer Gesellschaft ändern?
Definitiv. Also ich denke, dass Entspannung und Achtsamkeit sind so elementare Dinge, die man bestenfalls schon präventiv angeht. Und ja, der Vorschlag wäre, schon in der Schule das zu lernen, wie lesen einfach. Mhm.
Mhm. Ja, das ist eine schöne Zukunftsvorstellung vielleicht, wenn man dann irgendwann... Aber ich meine, da geht es ja schon los. In der Schule geht es ja schon los mit Stress und Leistungsgesellschaft, dass die Schüler halt noch länger in der Schule bleiben und noch schneller lernen müssen, um noch bessere Leistungen zu erzielen.
Ja, und dieses Wort Langeweile auch sehr verpönt ist. Mhm. Es darf überhaupt nichts langweilig sein. Und wenn man wirklich mal nichts zu tun hat, sind die meisten einfach nur hilflos. Mhm. Was mache ich denn jetzt mit der freien Zeit? Mhm. Okay, ich versuche sie wieder möglichst effizient zu nutzen. Mhm.
Hast du manchmal Langeweile?
Ja.
Hast du klar. Das gern?
Nicht immer. Aha. Aber auch die Langeweile, die ich nicht mag, hat irgendwie ihre Daseinsberechtigung.
Ja, ich finde das eine interessante Vorstellung, weil meine Hypothese dazu ist, dass viele Menschen einfach Angst davor haben, wenn sie Langeweile haben, dass sie dann sich selber mal zuhören müssten, weil dann meldet sich wahrscheinlich irgendwelche inneren Antreiber, die dann sagen, oh, du musst jetzt das, du musst jetzt dies. Statt hier jetzt rumzusitzen, könntest du das. Und ich glaube, dass dieses Gedankenkarussell, das dann da sofort wieder entsteht, davor haben viele Menschen einfach Angst.
Ja, und auch vor Dingen, die dann auftauchen könnten, die vielleicht negativ bewertet werden, eben wie diese Langeweile oder auch Angst vor gewissen Dingen. Oder sich auch irgendwie so der eigenen Endlichkeit bewusst werden.
Oh ja, das geht dann schon ziemlich weit.
Mm, klar. Und auch hier wieder einfach sich schulen hinzuschauen. Und es ist nicht immer angenehm, aber es gehört einfach dazu. Und wenn wir es dazugehören lassen, dann ist es am Ende gar nicht mehr so schlimm. Mhm.
Na, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Da habe jetzt ich auch einiges für mich mitgenommen zu dem Thema. Und ja, ich wünsche dir eine stressfreie Zeit.
Danke, wünsche ich dir auch. Danke, dass ich da sein darf.
Ja, da mache ich mir aber keine Gedanken. Wünsche dir weiterhin alles Gute und dann vielen Dank.
Wenn euch jetzt das, was die Verena so gesagt hat, gefallen hat und ihr Interesse bekommen habt, dann schaut gerne mal vorbei auf www.kopfausdemsand.de. Der Link kommt wie immer auch in die Shownotes. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr auch von dort aus auf ihrer Homepage kommen. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich nehme mir selber aus dem Gespräch wieder mal sehr viel mit und freue mich schon auf die nächsten Folgen. Zu den nächsten Folgen möchte ich noch was sagen. Und zwar werde ich ja wieder den Johann ans Mikrofon bekommen. Und wir sprechen über das Thema Motivation jetzt noch im Detail. Und zwar einerseits Motivation in Organisationen, weil gerade das Thema Motivation und Demotivation ist einfach sehr groß. Und wie kann man vor allem in bereits demotivierten Organisationen wieder Motivation unterbringen? Also wie schafft man es, in einer Organisation, in der schon das Schiff am Sinken ist, wieder so eine Motivationskultur zu schaffen? Und wir werden auch über das Thema sprechen, wie kann ich, wenn ich bereits am Rande eines Burnouts irgendwie bin, von den körperlichen Symptomen her, wie schaffe ich es da noch, die Willenskraft aufzubringen, Dinge zu tun, die mir ja eigentlich gut tun, aber die halt einfach sehr viel Kraft erfordern. Und das möchte ich mit ihm von der wissenschaftlichen Seite aufrollen und freue mich ganz besonders darauf. Außerdem jetzt noch ein Hinweis, und zwar habe ich mich in einer App angemeldet, die heißt Upspeak. Und da werde ich auch einen Link in die Shownotes tun. In dieser Upspeak-App gibt es eine Move More Community, die habe ich gegründet. Dort könnt ihr beitreten und mir Fragen stellen zu meiner Sendung. Oder dort werde ich auch immer mal wieder Fragen reinstellen für kommende Folgen. Also wenn ihr zum Beispiel Fragen zum Thema Motivation habt oder ich werde demnächst auch noch eine Folge produzieren mit einem kleinen Kaffeebesitzer, der hier bei mir in der Nähe ein sehr kleines Café besitzt, das er seit jetzt 6-7 Jahren betreibt. Und da werde ich immer mal wieder Informationen auch posten und dann mit euch ins Gespräch kommen. Das Tolle an dieser App ist, dass es alles rein sprachbasiert. Das heißt, ich schicke da Sprachnachrichten rein und von euch auch. Und so hat mich jetzt auch neulich da eine Frage erreicht von einer meiner Hörerinnen, die wissen wollte zu meiner letzten Folge zum Thema Coaching, warum ich denn nicht so wie ein Ernährungscoach zum Beispiel auch ein bestimmtes Thema als Spezialisierung habe, sondern mich mehr auf mein Werkzeug spezialisiert habe, nämlich Bewegung. Und das finde ich ist ein sehr spannendes Thema und auch wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Und wenn ihr in dieser App seid, könnt ihr dann auch erfahren, was ich da geantwortet habe. Ich wünsche euch jetzt noch eine gute, stressfreie Woche und erstmal ein, vor allem gutes, stressfreies Wochenende. Hoffe, ihr konntet euch auch heute wieder genauso viel mitnehmen wie ich auch. Wünsche euch eine gute Zeit und wir hören uns wieder nächsten Samstag.